Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Schwierig, 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, weil mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Es wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Herzlich willkommen zurück bei Marketing, dem Podcast über Markenmenschen, andere Merkwürdigkeiten und Menschen, die sehr lange keinen Podcast aufnehmen, weil sie eine Pause machen, nämlich weil sie im Urlaub sind und krank sind und Kinder haben. And because life is happening. And jetzt sind wir wieder zurück.
Ja, mit schwerwiegenden technischen Problemen.
Nee, gibt's gar nicht. Weißt du, wir haben schon, möchte ich jetzt mal behaupten, ja, eine richtig gute Ausstattung. Hier so,
ja.
Sollen wir Name-Dropping machen, so Markennamen nennen und so?
Nee. Aber es ist vom Feinsten.
Sagen wir mal so, wir sind hier so ein bisschen skandinavisch unterwegs, was unser technisches Equipment anbelangt. Und es ist eine Katastrophe. Also wirklich, ich glaube, eine Rakete bauen ist einfacher.
Ja, ich glaube das auch. Also ich möchte allein dafür schon krassen Respekt von allen Zuhörern, weil wir haben ganze 41 Minuten benötigt, um das Setup so hinzukriegen, wie es jetzt ist, und das ist noch nicht mal gut. Also insofern wünschen wir ganz viel Spaß beim Hören
davon. Also wenn ich mich anhöre, als würde ich in eine Suppenschüssel brüllen, dann liegt das daran, das ist das Mikro, mit dem wir angefangen haben damals vor 100 Jahren. Und das hat, glaube ich, nicht so ganz die Qualität wie die Kollegen aus Skandinavien. Aber es ist jetzt, wie es ist, müsst ihr damit klarkommen. Ja? Es geht ja auch vor allem um die Inhalte und nicht um jetzt das hier, das Äußere und so und wie ich mich anhöre. Ja.
Also du bist, eben habe ich dich fast gar nicht gehört und jetzt gerade bist du wahnsinnig laut in meinem Ohr.
Scheiße.
Naja, ich pegel das später runter. Gar kein Problem.
Cool, wollen wir anfangen?
Ja, sehr, sehr gerne. Soll ich mal wieder so einen kleinen Wrap-up machen von den letzten Monaten, muss man ja schon fast sagen.
Ja,
ja, bitte. Naja, so weit gehen wir nicht mehr zurück. Wir sparen uns das mal, weil ehrlich gesagt ist ja auch alles wahnsinnig anstrengend, was hier wieder stattgefunden hat in den letzten Monaten. Wir kramen mal so ein bisschen in der Kiste. Also zum einen ist es ja so, dass Stefan Raab jetzt finally in diesem Ring da war mit Regina Halm. Ich hatte eins auf die Mütze gekriegt und danach hat er bei RTL Plus seine Show da irgendwie an den Start gebracht. Das zum einen, da wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wie erfolgreich ist das denn? Dann gibt es mehrere, ich sag mal, interessante Kooperationen. Das eine war die Kooperation zwischen Monotrition und Hitchler. Und das andere ist die Kooperation, ich muss jetzt schon lachen, zwischen Stabilo und Dolce & Gabbana. So viel erstmal dazu. Da, glaube ich, gibt's jede Menge zum drüber sprechen. Dann gibt es einen neuen CEO. Ich glaube, er ist neu bei Nike, you name it. Und ja, der hat einen besonderen Werdegang, über den wir gerne mal sprechen wollen würden. So, und dann gibt es jetzt ja schon seit einigen Wochen eine, wie sollen wir es mal nennen, menschliche Abgründe rund um den Rapper P. Diddy. Und auch da wollen wir mal kurz in den menschlichen Abgrund hinabtauchen. Ich würde mal sagen, das ist schon der Blumenstrauß, den ich jetzt so für uns sehen würde.
Absolut. Ich finde, das inhaltliche Feld ist allerdings extrem männlich dominiert heute. Hm. Ist aber nicht schlimm. Aber ich find's es ist beachtlich, weil keine Frau dabei, die komische Sachen macht diesmal. Also ich meine, wir beide sind ja da.
Lassen wir mal so stehen an der Stelle, ne? Kann ja jeder selbst interpretieren.
Okay, let's go. Womit fangen wir an?
Ja, das ist nicht so einfach. Ach, ich habe noch vergessen kurz, wir regen uns seit neuestem auch wirklich wieder massiv über Musk auf. Können wir ja am Ende nochmal kurz den ansprechen.
Elon.
Den Elon. Aber wir können ja jetzt ja erstmal mit dem Mr. Veneers Stefan Raab sprechen.
So Gebiss.
So Gebiss, richtig.
Ja, Stefan Raab. Man sagt ja, Stefan Raab ist back. Ich weiß gar nicht, ob der back ist. Der ist irgendwie wieder aufgetaucht. Hat ja über Monate wirklich gespoilert in den sozialen Medien. Mit Regina Halmich und dann war die Pamela plötzlich da und dann wurde auch dieser Boxkampf Tage vorher, beziehungsweise eine Woche vorher extrem promoted und Michael Bulli Herbig war mit von der Partie und dann fand dieser Boxkampf statt, wobei das ging ja gar nicht um Boxen, das war ja eigentlich mehr so eine Show, Ja. Gedöns und dann war halt irgendwie noch Boxen so dabei. Der hat natürlich verloren. Hat er nicht ganz so eingesehen.
Wollte ich gerade sagen, frag ihn mal, ob er verloren hat.
Ja, Stefan verliert ja nie. Ja. Genau, und das wurde ja alles dann, also ne, letzten Endes rückblickend weiß man, das war jetzt nur der Hook oder die das Sprungbrett zur Promotion seines neuen Deals mit RTL Plus. Er hat, glaube ich, einen 5-Jahres-Vertrag oder so geschlossen, oder?
Mhm. Kann sein, du weißt, ich recherchiere nicht, aber
irgendwie so. Ja, auf jeden Fall muss er unglaublich viel Geld im Spiel gewesen sein, dass man Punkt A einen Raab aus der Rente heraus bewegt, so, also aus der, sagen wir mal, aus der TV vor der Kamera-Rente, dahinter war er immer aktiv noch. Vor allem dann auch noch auf das Streaming-Angebot von RTL lockt, nämlich auf RTL Plus mit einem Format, das eine Mischung aus TV Total und Schlag den Raab ist. Und nun, also, das wurde viel kontrovers diskutiert. Ich habe mich auch mal dazu hinreißen lassen, einen Post abzusetzen auf LinkedIn, wurde von vielen Männern belehrt, dass meine Meinung nicht richtig ist.
Das ist ja durchaus ein bekanntes Phänomen, möchte ich fast sagen.
Es waren wirklich fast ausschließlich Männer unter diesem Post. Wahnsinn. Aber immerhin, er hat so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass ich irgendwie in dem Podcast von Sascha Lobo und seiner Frau gelandet bin, damit die das dann auch nochmal diskutiert haben. Also voll erfolgreich, ne, muss ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen. Äußerlich kontrovers zu einem alten weißen Mann und du bekommst viel Kontroverse zurück.
Cool, das mache ich jetzt dann immer so bei LinkedIn. Endlich habe ich ein Geheimrezept gefunden.
Denn du weißt ja, Reichweite ist alles.
Richtig, das wissen wir. Da kommen wir ja gleich noch zu an vielerlei Stelle. Hat sich das ja auch wieder die letzten Wochen gezeigt. Ja, ich finde es so lustig, wie darüber diskutiert wird, ne? Weil auf der einen Seite wird ja über seine Person und darüber, wie er so ist und seine Charaktereigenschaften. Man kann jetzt sagen, ob der jetzt ein Narzisst ist oder ob der, was weiß ich, einfach nur ein Egomane ist, whatever. Auf jeden Fall diese Schiene. Und dann wird ja auch darüber gesprochen, so, wie erfolgreich ist das Format wirklich? Weil ich muss sagen, ich finde die Show einfach jetzt inhaltlich nichts Neues. So, das finde ich einfach ein bisschen lame. Also ich hätte mir da irgendwie Spannenderes erhofft. Und was ich ja so lustig finde, er hat ja so ungefähr gesagt, es musste ja mal wieder jemand kommen und euch von den letzten 10 Jahren nicht vorhandenes Entertainment erlösen.
Genau, eine ganze Generation sei ohne gute Unterhaltung aufgewachsen, hat er gesagt.
Ich muss sagen, das ist kurz vor Größenwahn. Mhm. Ne? Also da kann der ein oder andere Doktor wird dir was verschreiben.
Mhm. Ist so, ja. Ne?
Und man muss ja auch sagen, ich finde den in der Tat ganz lustig an der einen oder anderen Stelle, aber auch an vielen nicht. Und weißt du, was mich, ach genau, darüber wollte ich unbedingt mit dir sprechen. Das haben wir in dieser ganzen Krankheitsurlaubsgeschichte, ist das völlig Untergang. Luke Mockridge.
So. Ja.
Diese ganze Garde von männlichen Comedians, ich muss ja wirklich sagen, die haben für mich alle einen Ratsch am Kappes. Ne? Also das ist, die sind nicht ganz sauber in der Birne. Weil,
ich weiß auch nicht.
Das Ding ist ja, Luke Mockridge, für den einen oder anderen, der es nicht mitbekommen hat, weil er hinterm Mond gelebt hat, Luke Mockridge war in so einem Podcast und der heißt Die Ausländer,
die Deutschen.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Die Deutschen heißt der Podcast.
Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er sich da gemeinsam übrigens mit den Podcast-Hosts wirklich ekelhaft geäußert über behinderte Menschen, übrigens parallel zu den Paralympics. Und da habe ich wirklich wieder gedacht, Junge, du hast es nicht verstanden. Du hast es einfach nicht verstanden, egal ob das jetzt irgendwie extra war, weil er irgendwie Promo haben wollte oder nicht. Ich fand es einfach wirklich maximal dumm und dämlich. Und was ich dann halt nur lustig finde in der Nachbesprechung, dann wird gesagt, ja, ist ja alles super ekelhaft und bah und bläh. Und man vergisst aber, dass ein Mario Barth, um jetzt nur mal einen zu nennen aus dieser Garde, der füllt einfach das Olympiastadion in Berlin mit genau solchen Witzen.
Naja, und Stefan Raab hat sich seinerzeit, muss man jetzt einfach mal sagen, seinerzeit, über Lisa Loch und über die Frau mit dem Maschendrahtzaun lustig gemacht. Also über Akzente, die nicht ganz, sagen wir mal, weiß ich nicht, westdeutsch klingen oder lustige Namen oder wie auch immer was für Namen. Der hat sich immer über Menschen lustig gemacht, die in irgendeiner Form herausstachen und im Zweifel halt durch Beschränkungen ihrer Sprache, ihres Körpers, ihres Geistes. Und das fand der Stefan Raab immer schon wahnsinnig witzig.
Ich meine, es gab dafür einzelne Knöpfe. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Dann Olli Pocher, auch mit von der Partie. Also es gibt Es soll heute keine Männer-Bashing-Folge werden, aber es gibt gerade in dieser Szene, nenne ich es jetzt mal, in dieser Comedy-Szene, wirklich viel, wie soll ich mal sagen, Gülle im Kopf.
Ja, ich glaube, man muss immer unterscheiden, okay, was darf Comedy und was darf Comedy nicht, was darf Satire nicht. Ich glaube, bei dem, um einmal das nochmal anzusprechen, der Luke Mockridge-Fall, dass er sich so, sagen wir mal, behindertenfeindlich geäußert hat oder, ja, weiß ich nicht, die Paralympics als Anlass genommen hat, da irgendwie ein paar Jokes drüber zu machen, das ist einfach schwierig. Also ich glaube, ja, man darf über alles und jeden Witze machen, wenn es nicht herabwürdigend ist. Nur in seinem Fall, ganz besonders, fand ich es außerordentlich dumm, das zu machen, weil der hat sich gerade erst aus diesem Gülleloch mit Ines Agnoli befreit, konnte da einigermaßen seine Reputation wiederherstellen und geht dann hin und macht sowas. Und das ist ja mit Ansage. Also ist ja mit, das ist ja mit Anlauf, volle Kanne, wirklich ins Desaster reingerannt. Da habe ich auch persönlich relativ wenig Mitleid.
Ich auch null, wirklich null.
Aber zurückzukommen auf Stefan Raab, ja, ich find's auch interessant, dass auf der einen Seite die Art und Weise, ob wie er ist, also ob man ihn mag oder nicht, mit dem vermengt wird, mit dem, was er gerade tut. Das kann man auch schwer, finde ich, voneinander trennen, weil das eine bedingt das andere auch irgendwie, weil es muss schon irgendeine intrinsische Motivation, unabhängig von Geld, dahinter stecken, dass ein Stefan Raab sich nach 10 Jahren wieder aus seinem Häuschen im Hahnwald traut.
Kurze Info aus seinen Häuschens. Also er hat Häuschens, ja. Er hat ja im Hahnwald wirklich alles rund um sein Haus gekauft.
Ja.
Ich glaube immer noch, dass der Hahnwald auch bald umbenannt wird.
In Raabland.
Richtig.
Ja. Ja, der Typ ist halt einfach sehr speziell. Er hat auch immer sehr viel Wert gelegt auf seine Privatsphäre.
Das verstehe ich ja, ne?
Kann ich auch absolut verstehen. Ich finde es sehr beachtlich, jetzt unabhängig, sagen wir mal, von der fachlichen Diskussion über die Erfolgschancen seines neues Formats oder seines Wiedereintritts in die Medienbranche aktiv. Ich finde das immer sehr faszinierend, wie dieser Mensch ist. Also ich kenne keinen Menschen, der auf der einen Seite so viel Mut hat, neue Dinge auszuprobieren. Und das war ja damals schon der Fall. Ob das seine Nippel waren, das waren ja eigentlich nur Memes im Grunde genommen.
Ja.
Oder ob das seine Spielformate waren. Also super mutig, bold, tolle Ideen. Und auf der anderen Seite kenne ich niemanden, der in der Öffentlichkeit steht, der so unsouverän ist. Also so schlecht verlieren kann, sich so sehr daran ergötzt, nach unten zu treten, das passt gar nicht zusammen richtig. Also ja, vielleicht passt es, wenn ich einen Psychologen fragen würde,
ich grad sagen,
passt es wohl zusammen, aber für mich jetzt, sagen wir mal, als irgendwie normaldenkender Mensch im Sinne von Küchentischpsychologie, ich schnall das nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, also wie kann man so egoman sein und gleichzeitig aber auch irgendwie so genial den anderen was geben, weil er hat uns ja großartige Unterhaltung gegeben damals. Und mein Hauptkritikpunkt war auch zum Beispiel in diesem LinkedIn-Post, ja, der hat das, sagen wir mal, von der medialen Klaviatur alles bespielt, alles toll eingeleitet, ja, und dann hat er Follower gekriegt, aber halt ja auch nur mit dem, und wenn ich in so und so vielen Tagen so und so viel Follower habe, dann mache ich wieder Fernsehen oder was auch
immer. Eigentlich wie ein Gewinnspiel.
Genau, das war ja wie so ein Fangate im Grunde genommen.
Ja.
Was ja man heute nicht mehr macht. Also das, was man einem 24-Tim billigst vorwirft, ich habe hier Gewinne im Wert von 500.000 Euro, ihr müsst dafür nur meine Seite liken, diese Seite liken, einen Kommentar schreiben und dann noch jemanden
nochmal eine Story teilen
und dann im Grunde genommen war das genau das Gleiche, was Stefan Raab gemacht hat. Ja, also da müssen wir, das war jetzt nicht genial, das war billig. Das ist die.
Aber weißt du, was das ist? Ich finde, da habe ich mir so gedacht, da hat der bei mir total verloren, weil der war ja bislang eher so, scheiß Social Media, sage ich jetzt mal. Ne?
Er hat sich auch in seiner Pressekonferenz im Anschluss zum Boxkampf so relativ herablassend, weil genau, was sind Justin Schüle oder Schüle, so, mit wem auch immer, unterhalten, so, ja, was machst du, bist Influencer, also seine Haltung gegenüber.
Nee, Mrs. Bella war es, Mrs. Bella, ja.
Mrs. Bella, genau. Seine Haltung gegenüber sozialen Medien, Influencern ist ja maximal negativ immer noch. Er hat aber kapiert, dass er das nutzen muss. Er kann es sich nicht verkneifen.
Nee, ich glaube nicht, dass der das selbst gecheckt hat, sondern der wird von RTL eine Ansage bekommen haben oder steht im Vertrag, was weiß ich, pass up, Jupp, das ist die Teaser-Phase, so hat die auszusehen, take it or leave it.
Ja.
Wir holen da die Pamela, wir holen reichweitenstarke Mäuse und Mäuserichs. Und ob du da Bock drauf hast oder nicht. Und da hat der bei mir ja total verloren, weil ich mir so dachte, irgendwie, ich mag ja Leute, die halt so eine Meinung haben, die nicht so richtig Mainstream ist, was das ja durchaus auch ist. Aber dann bleib dabei. Ich finde, das wirkt so heuchlerisch, weil jetzt ist es ja so, dass immer so Ausschnitte, was ich aus Marketingperspektive natürlich nachvollziehen kann, aber irgendwie finde ich es so unaufrichtig, dass so Ausschnitte aus seiner Sendung dann auch immer auf seinem Profil gepostet werden. Natürlich sind die auch teilweise lustig, muss man sich nichts vormachen. Aber trotzdem finde ich es so, weißt du, so unauthentisch. Der war ja eigentlich bislang immer für seine, Achtung, schwieriges Wort, Authentizität bekannt. Ja. Und da hat er bei mir ja echt verloren, ne?
Ja, weil es aber auch nicht mehr seine Zeit ist. Er war ja früher innovativ. Ja. Also das hat er wirklich gemacht. Und irgendwann hat er halt einfach beschlossen, okay, auf dem Zenit meines Erfolgs höre ich auf. Aber damit hat er auch offensichtlich irgendwie aufgehört, mit der Zeit zu gehen. Ja. Und das, was jetzt macht, das schmeckt so krass nach Marketingmaschinerie, ja. So aufgesetzt, so fassadenmäßig, ne? Als würdest du durch hier Warner Brothers Movie World gehen und denken, boah, das sieht perfekt aus, aber ich weiß, das ist Pappmaché.
Ja.
Beim leisesten Windhauch wird es in sich zusammenfallen. Und ich finde ja auch spannend die Diskussion um seine Quote, ne? Also auf der einen Seite sagt RTL Plus, glaube ich, selbst, okay, 1,5 Millionen Reichweite oder Streamings hat es gegeben. So eine andere Messmaschine sagt, naja, das ist ja nett gesagt, das ist die Bruttoreichweite, aber die Nettoreichweite von Leuten, die tatsächlich nur auf RTL Plus gestreamt haben, sind 750.000 Leute und damit sind es so viele wie beim Sommerhaus der Stars, was nicht so wahnsinnig viel ist.
Nee, und ne, das ist ja wieder die gleiche Diskussion, die ich auch so gerne bei Influencerhäusern oder sowas führe, ne? Da muss ja einer mal irgendwie mit dem Taschenrechner nachrechnen, ob sich das Ding gelohnt hat.
Ja.
These, das ist ja so fett im Minus, wie es fetter nicht sein kann. Ja. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das zahlt auf unser Image ein, bla bla bla. Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, wenn man mal sich überlegt, wie teuer war diese ganze Anfangsphase, wie teuer war alleine schon Pamela Reif?
Ja.
These. Und der Bulli Herbig wird das ja auch nicht für Umme gemacht haben, der ist ja auch nicht die Wohlfahrt. Das heißt, das wird dunkelrot sein, egal wie man es dreht und wendet.
Ne? Nein, und sagen wir mal, das lineare Geschäftsmodell wird vielleicht auch nicht mehr so wahnsinnig, also betriebswirtschaftlich lohnenswert sein, weshalb sie ein Streaming-Angebot haben. Und das ist ja immer so, ich finde ja, Streaming-Angebote von linearen Sendern sind ja immer so so irgendwie das letzte Klammern an die, ja, Möglichkeiten von heute. Obwohl, bin da halt, was denn?
Das finde ich nicht, weil, also da gibt es, finde ich, große Unterschiede. Ich finde, RTL macht das an sich mega smart. Ich habe ja selbst auch RTL Plus, stehe ich auch komplett zu. Weil ich finde, die machen das schon gut, wie die so abwägen, was bringen wir ins lineare Fernsehen, was nicht und so. Und da merkt man schon, da sind Mehrwerte, die man sonst nicht hat. Das finde ich schon. Und ich finde das auch von der UX her prima und so. Das muss ich wirklich sagen.
Für alle Menschen, die jetzt nicht so im Marketing sind, UX heißt User Experience.
Ja. Richtig, wo ist die Navi, wo ist das Burger-Menü und so. Ne? Naja, auf jeden Fall. Da muss ich sagen, da würde ich sogar RTL noch krass in Schutz nehmen wollen. Aber, um mal ein Negativbeispiel zu bringen, es hat ja auch die ProSieben-Gruppe Join. Das ist das, was du beschreibst. Das, ja, ist nur das dran Klammern. Es gibt keinen wirklichen Value, zumindest sehe ich ihn nicht. Und deswegen, ich glaube, es gibt halt da auch solche und solche, aber ich weiß, was du meinst.
Ich meine jetzt spezifisch mit Raab. Irgendwo habe ich auf LinkedIn gelesen, das sei das smarteste, also dieser Deal mit Raab sei das smarteste, was man jemals gemacht hätte bei RTL. Und ich fand halt irgendwie so, ich so, ist das smart oder ist das verzweifelt? Weil ich weiß nicht, wie viel Geld sie ihm gegeben haben, aber das muss sich ja irgendwann mal amortisieren, auch wenn Raab draufsteht. Irgendwann muss irgendein CFO oder CEO sagen, naja, und was haben wir jetzt am Ende des Tages auf dem Zettel stehen? Also hat das jetzt irgendwie unsere Streaming-Plattform so wahnsinnig viele neue Nutzer gebracht, die auch die Testphase überleben, also dieses 30-Tage-Abo. Mhm. Wie viele davon gehen weiter? Und oder hat es zumindest unserem Image irgendwie genutzt in irgendeiner Art?
Ich glaube, das ist die Argumentation, ich meine, du kennst das auch, die dann immer irgendwie auch aufgemacht wird. RTL Plus war ja alleine schon, wenn man sich mal überlegt, wenn es nur rein um die Platzierung sozusagen geht, wirklich in den letzten Wochen sehr präsent. An wie vielen Stellen man RTL Plus gehört hat, obwohl man es vorher nicht gehört hat. Da würde ich sagen, das kann man schon als Erfolg verbuchen. Ich glaube halt, die, wenn man sich anschaut, die reinen Streaming-Zahlen, beziehungsweise, wie du sagst, die gebrachten Abonnenten, da könnte ich mir vorstellen, ist es eher eine knappe Kiste.
Ja, also die Abonnenten, die auch bleiben, ne? Genau. Und nicht nach 30 Tagen wieder abspringen und sagen, ja, das war jetzt nett, ich habe mich in Nostalgie gesuhlt, das hat meiner Millennial-Seele gut getan.
Ja, aber die hat er sich ja auch lustig gemacht. Er hat ja sich auch über, also ich meine, über wen macht er sich nicht lustig, ne? Aber er hat sich ja auch über die Gen Z und Millennials dann wieder lustig gemacht.
Ja, was ist er denn eigentlich? Ist er schon so alt, dass er ein Boomer ist?
Ich glaube schon.
Nee. Was gab's denn noch mal zwischen Millennials und Boomern?
X, ja.
Ja. Ja, ja, dann ist er Gen X, genau.
Ja, wahrscheinlich.
Ich kann das auch gar nicht richtig, ich kann das nicht richtig beschreiben, aber für mich gibt es, wenn man so ein Bauchgefühl hat, man guckt sich ja auch manche Projekte nicht nur Fakten, datenbasiert an, sondern so insgesamt und sagt, okay, ja, ich verstehe, theoretisch sind alle Zutaten da, damit es erfolgreich wird, auf dem Blatt Papier. Ja. Aber es gibt so zwischen den Zeilen einfach so viele Faktoren, bei denen ich sage, das wird sich nicht über lange Zeit tragen. Und das liegt nicht an RTL Plus, sondern das liegt an Stefan Raab.
Wir werden es weiter beobachten.
Ja.
Das ist schließlich unsere Aufgabe.
Ja, natürlich. Als investigative Nicht-Journalisten ist das unsere Aufgabe.
Ich würde gerne über Kooperationen sprechen, weil letztendlich ist das ja auch eine Kooperation, was wir gerade besprochen haben, ja, zwischen RTL und Stefan Raab. Und eine Kooperation, die hat mich in einer negativen Ausprägung diese Woche komplett geflasht. Und das war, die Kooperation zwischen Hitchies und More Nutrition. Das hat mich wirklich umgehauen. Und das Schlimme ist nicht, dass ich jetzt sage, finde ich es ganz strange, ich sage gleich warum, diese Kooperation, sondern wie viele die gut finden.
Auf LinkedIn. Ich glaube, auf TikTok war das anders.
Ja, aber Instagram finden die auch ziemlich viele gut und konsumieren die Scheiße, ne?
Also vielleicht müssen wir mal ganz kurz aufholen auch. Also Hitchies, ehemals Hitchler, Süßwarenhersteller, die machen diese ganzen super süßen, bunten Sachen, die eure Kinder alle wollen, mit super viel Farbstoff drin, saure Drachenzungen, die man auch in den Freezer stecken kann und dann sind die ganz kalt oder komisches Kratzeis und alles mögliche, ja? Also Hitchler, jetzt Hitchies, ist eigentlich ein Begriff, zumindest bei allen Eltern, die Kinder so ab 6 Jahre haben oder so. Und More Nutrition ist ein Supplement-Hersteller. Ich habe den Eindruck, deren Basis ist Süßstoff. Also, keine Ahnung.
Nein, Proteine.
Ja, genau. Also ist auf jeden Fall ein Supplement-Hersteller. Die haben auch eine Niederlassung, also ein Flagship-Store. Gehören zur Quality Group, die wiederum, glaube ich, zu CVC gehören. Auf jeden Fall möchte man in Europa sehr stark angreifen mit diesem More Nutrition, ehemals gegründet von Christian Wolf. Ich bin mir jetzt über seinen Status, ob er jetzt im Unternehmen noch drin ist oder nicht, nicht wirklich bewusst.
Ja, ich meine, das Ding ist ja,
raus und jetzt ist er wieder drin. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Christian Wolf ist auch ein Fitness-Influencer, der More Nutrition mit gegründet hat und sehr umstritten ist, möchte ich mal meinen. Nicht nur er behauptet von sich selber, er hätte schon, weiß ich, wie viel, 30.000 Stunden investiert in die Weiterbildung rund um Ernährungswissenschaften.
Mindestens.
Was bedeuten würde, dass er 10 Jahre lang jeden Tag 8 Stunden dazu etwas hätte lesen müssen, was ich ehrlich gesagt so nicht glaube, aber wir lassen das an dieser Stelle mal stehen. Aber die Art und Weise und die ganze Wahrnehmung seiner Person, die ist schon relativ zwiegespalten, problembehaftet. Es gibt Menschen, die finden den ganz toll, insbesondere in der Supplement-Bodybuilder-Szene und es gibt halt Menschen,
obwohl ich glaube nicht, dass die denen toll finden. Ich glaube, es gibt viele Anhänger von den Produkten, die halt wirklich sagen, ja, ich habe, weil ich da White Cookie, was weiß ich, wie das heißt, da diese täglich Pünktchen gesoffen habe, genau, habe ich 20 Kilo abgenommen, so, ja, in Ordnung. Ich will nicht wissen, wie es deinem Körper dabei ging, aber in Ordnung, herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, seiner Person stehen schon sehr viele kritisch gegenüber.
Genau.
Weil er ja auch, also sein Marketing besteht ja nicht nur darin, seine Produkte in Anführungszeichen einfach nur zu bewerben, sondern andere Sachen schlecht zu machen. Mhm. Ja, das heißt, man sieht jetzt zum Beispiel ein normales Mittagessen, sage ich jetzt mal, was eine Mutter gekocht hat. Und hat ja, also wer das, ich übertreibe jetzt natürlich wie immer, also wer das hier isst, das ist ja nun wirklich überhaupt nichts. Da sind nur 20 Gramm Proteine drin. Und dann kommt sein Drista an der Seite rein, ja. Und hier sind 80 Gramm Proteine drin. Es fällt dann leider so ein bisschen durch, dass da natürlich noch ganz viel anderes drin ist, was ja mittlerweile auch richtig, was ja mittlerweile auch der eine oder andere Content Creator dankenswerterweise, die sind auch nicht alle Ökotrophologen, auseinandernimmt. Aber es ist wirklich, er ist einfach sehr unangenehm. Ich empfinde ihn als einfach einen sehr unangenehmen Menschen. Und was ich eigentlich am allerwitzigsten finde, ist, dass er die ganze Zeit sagt, er hätte die Gesundheit und die Weisheit diesbezüglich mit Löffeln gefressen. Der sieht aus, als wäre er 108. Also es ist ja, irgendwas läuft ja nicht so gut in seiner Gesundheit.
Nee, ja, also ja, um auch auf diese Kooperation jetzt nochmal zurückzukommen. Also die Hitchies hat halt dann zusammen mit More Nutrition einen sogenannten Sirup, heißt das von dem. Das ist ein Sirup, also den man in Wasser gibt, damit das Wasser einen Geschmack hat. Mit zero Kalorien, glaube ich, aber dafür Maximum Süßstoff und jetzt auch Farbstoff, weil eben Hitchler und More Nutrition so einen Sirup zusammen rausgegeben haben oder verschiedene Geschmacksrichtungen. Und das war innerhalb von einer Stunde oder whatsoever ausverkauft.
27 Minuten.
27 Minuten. Die haben das schon mal gemacht und jetzt haben sie es wieder gemacht. Und das, was mich an dieser Kooperation so stört, man kann darüber streiten. Ich meine, ja, es ist Hitchler, es sind Süßigkeiten, da müssen wir jetzt nicht irgendwie groß die Moralkeule irgendwie raushängen. Ja, aber also ein Hersteller, ein Supplement-Hersteller, der vor allem süßstoffbasiert, glaube ich zumindest, arbeitet, und ein Süßwarenhersteller, der vor allem zuckerbasiert und farbstoffbasiert arbeitet, die bringen zusammen ein Produkt raus, was sich aus meiner Perspektive nicht unbedingt an abnehmwütige oder fitnessfanate Menschen richtet, sondern vor allem an Kinder.
Hier steht ja auch, er hat ja bei LinkedIn in seinem Post geschrieben, bla 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 bla, und dann besonders Familien mit Kids lieben sie.
Super toll, danke, ja. Danke für alles an der Stelle. Und ich möchte sagen, Philipp Hitchler-Becker, ja, er ist kein dummer Mann. Der hat wirklich diese Marke, dieses angestaubte Hitchler-Unternehmen ins Heute transformiert. Das hat er toll gemacht. Er hat es absolut verstanden, wie, sagen wir mal, rückkanalfähiges Marketing funktioniert, wie was Zuhören bedeutet, was dann auch diese Weitergabe der Informationen, die man generiert, die Produktion, Branding, alles toll, Kooperation. Also schöner könnte man es eigentlich nicht machen. Und ich freue mich, dass ein Familienunternehmen das geschafft hat. Aber dann geht er hin und macht so eine Kooperation mit Christian Wolf. Und da denke ich mir, warum tut er das?
Doch, das
warum ist er versaut vom Geld? Ja, oder denkt er nicht nach?
Nee,
das kommt ja noch nämlich ein Punkt dazu. Er ist nach Dubai geflogen, der Philipp Hetschler-Becker, zu Dirk Kräuter. Kennst du Dirk Kräuter?
Nee.
Das ist angeblich Europas Number One Verkaufstrainer. Sehr, sehr, sehr umstritten. Wirklich sehr umstritten. Glaube ich, in der Speaker-Szene auch nicht ganz so wohl gelitten. Und wenn man dort hinfährt, das ist schon sehr speziell. Also man muss schon so ein sehr spezielles Mindset haben.
So kurz vor Sekte?
Nein, es ist für mich auf einer Ebene, wie wenn man zu Seminaren hier von dem Wolf of Wall Street fliegt nach New York. Wie heißt der Typ nochmal?
Ja, ich weiß, wie du meinst.
So,
ja.
Das ist, wo, wenn, also, ne, es gibt halt so Gründer, Startup-Gründer, die fliegen dahin. Wäre ich investiert in ein Startup, wo jemand, der Gründer und seine Mannschaft, erstmal zu so einem Wolf of Wall Street Seminar nach New York fliegt, da würde ich sagen, wo können wir das hier auch irgendwie stornieren, meine Investition? Das ist mir nicht so lieb. Also, und Dirk Kräuter ist für mich so eine Ebene. Ich möchte nicht damit behaupten, dass er irgendwie kriminell ist oder kriminelle Sachen macht, aber so rein vom Mindset her. Sehr schwierig. Und Philipp Hitchler-Becker ist halt zu diesem Tuppes hingeflogen, hat auch jede Menge Posts aus Dubai gemacht und dann eben halt noch die Kooperation mit Christian Wolf und More Nutrition. Und da fängt es dann für mich an, irgendwann zu bröckeln. Also meine Bewunderung, die er dann hat für die Transformation von Hitchler in Hitchies und allem, was damit einherging, das stellt es leider dann so wirklich in Schatten.
Ja, ich glaube, das Ding ist, also ich bin total bei dir, ich habe da auch großen Respekt vor, also wirklich aufrichtig großen Respekt und auch Bewunderung. Das Problem ist nur, man kann das jetzt Gier nennen. Ich versuche einen anderen Ausdruck zu finden, aber es fällt mir schwer, weil es geht ja darum, du willst dann diesen Erfolgspfad nicht verlassen. So, und dann überlegst du dir, was können wir tun, damit immer weiter, immer schneller, immer höher. Mhm. Und dann brauchst du halt ein sehr starkes moralisches Korsett, möchte ich mal fast sagen, um zu wissen, was sollten wir vielleicht auch nicht machen.
Ja.
So, und ich glaube, hier war es jetzt so, ich verstehe, wenn ich all meine Moralvorstellungen außen vor lasse, dann verstehe ich total, warum die das machen. So ist nicht. So, das ist Monotrition, ob man das jetzt mag oder nicht, die sind sicherlich sehr erfolgreich in Sachen Verkauf und haben auch definitiv eine große Community, wie gesagt, losgelöst davon, ob ich das jetzt als ein wertvolles Produkt empfinde oder nicht. Aber ich finde es halt wirklich auch moralisch mindestens bedenklich, so ein Produkt ins Leben zu rufen, weil das ja eben jeder nutzt. Das heißt, das nutzen kleine Kinder, das nutzen aber auch, und wirklich, ich packe mir manchmal so krass an die Birne. Ich habe gestern wieder von einer Influencerin, die ich eigentlich sehr mag, gehört, die dann so gesagt hat, ja, ich vertrage ja kein Sprudelwasser und nur stilles Wasser und das finde ich irgendwie so langweilig und deswegen mache ich mir jetzt in jedes Wasser den Drista rein.
Oh nee.
Doch. Und wie gesagt, ich, also, weil ich finde so, wie soll ich mal sagen, Süßigkeiten, da weißt du, das sind Süßigkeiten. Ne? Da weißt du, ich ziehe mir jetzt hier so ein Drachenzunge-Ding rein, ist scheiße, aber I do not really care. So, hab jetzt Bock. Aber das ist bei diesem Sirup anders. Das ist, die Leute sind sich, glaube ich, nicht dessen bewusst, was sie da saufen. Und das finde ich wirklich kritisch. Und ich glaube, da hat man halt wirklich diesen moralischen Pfad leider Gottes verlassen. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, hier mit Dubai, dies, das, geht ja in eine ähnliche Richtung.
Also entweder es ist ihm kackegal, weil Erfolg ist wichtig, oder er weiß es nicht besser. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil er wird ja sicherlich Menschen in seinem Umfeld haben, die ihm sagen, boah, ey, weißt du, Christian Wolf, der Kräuter, weißt du, das sind so Personen, muss man mögen.
Ja.
Ist aber vielleicht auch nicht so ganz vorteilhaft, wenn man sich mit denen gemeinsam positioniert.
Ja, auf der anderen Seite, ich mag es ja wirklich auch, wenn man irgendwie keine Angst hat, so vor gesellschaftlichem Feedback. Das finde ich ja schon auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen bewundernswert, aber ich weiß es zu schätzen, nennen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man sich halt Gedanken machen, was bewirkt das, was ich tue. Und das finde ich jetzt just bei dem Beispiel echt mies.
Ja.
So, und eine andere Kooperation, die ich jetzt moralisch nicht verwerflich, aber trotzdem wahnsinnig dämlich finde, ist von Stabil und Dolce & Gabbana. Also Stabilo, ne, wir erinnern uns, das sind Textmarker, die wir uns alle kaufen und die wir nicht nutzen. Ne?
Ja. Oder doch, im Studium habe ich viel Textmarker benutzt.
Ja, aber auch wirklich nur im Studium und das macht jetzt auch keiner mehr, weil es ChatGPT gibt. Insofern, glaube ich, werden die Umsätze von Stabilo jetzt auch nicht gerade
aufschreiben. Beziehungsweise man auf dem iPad ja auch Marker nutzen kann. Ne?
Richtig, ne? Wir sind ja mittlerweile in the Digital Era angekommen. Naja, auf jeden Fall gibt's jetzt diese Kooperation mit dem Stiftehersteller aus Bayern und dem italienischen Luxuslabel. Und jetzt wäre meine Frage, wenn du jetzt so überlegst, du sitzt jetzt in einem schönen Café und arbeitest da an deinem Buch, was weiß ich, und dann holst du dieses Set in limitierter Edition raus von Dolce & Gabbana. Macht das was mit dir?
Das macht ganz viel mit mir.
Macht sich mir.
Ja, also so ein Vierer-Set für 29,95 Dolce & Gabbana gebrandete Stabilos, das war das, was ich immer schon haben wollte, um auch einfach ein Statussymbol zu haben, ja. Also ich kann mir keinen Lamborghini leisten, aber die 29,95 für so ein Vierer-Set, die habe ich noch übrig, so ungefähr. Ich habe irgendwie, als ich das gelesen habe, musste ich sofort denken an diese Talerhohn, weißt du, diese in aller Munde gerade.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, halbstarke,
Fake-Gucci-tragende,
flaumbärtige Jungs, vor allem mit Migrationshintergrund, die Schattenboxen lieben und Girls anquatschen und diffamieren, total toll finden.
Ja.
Und dann als nächstes kam mir direkt in den Sinn Käufergruppe.
Bauchtasche.
Bauchtasche, ganz wichtig. Man sagt dazu auch Muschiwühler, aber das ist ja nicht was. Nee, aber die eine Zielgruppe, die mir in den Sinn kam, wer sich für solche Stabilo-Marker im Dolce & Gabbana Gewand begeistern könnte, ist nicht eine Gruppe, sondern eine Zielperson und das wäre Dennis aus Hürth.
Ja, aber du glaubst doch nicht, dass Dennis aus Hürth beim Textmarker arbeitet. Ich entschuldige bitte. Wo soll er den Textmarker verwenden?
Freundin kaufen.
Nee, ich glaube, das ist eher so eine Yvonne aus Hürth. Das ist so eine Yvonne aus Hürth-Kaltscheuren. Und die kann sich, wenn, dann nur Dolce & Gabbana aus der Türkei leisten. Und da fehlt dann halt mal ein G oder so, deutsche Albaner, aber das ist ja nicht schlimm.
Ist nicht schlimm.
So, und deswegen jetzt die Stifte. Weil die ist nämlich, die macht gerade irgendwie eine Ausbildung und da braucht sie das und das hat dann vielleicht der Dennis aus Süd ihr dann mitgebracht. Ist doch nett.
Aber ich frage mich, wie kommt man auf so eine Kooperation? Ich würde mich wirklich mal, ich würde mich, also auf Produktebene ergibt es für mich, also ist
null Sinn.
Null. Ja, nee, es ergibt keinen Sinn. Ist auch egal. Aber es müssen ja Gespräche im Hintergrund dazu stattgefunden haben. Es muss ja irgendeine Geschäftsanbahnung dazu gegeben haben und Ideen und so. Und aber wie war jetzt die initiale Idee bei wem? Ja, hat sich Deutsche und Gabbana irgendwie gesagt,
Nein.
Irgendwie schwierig gerade bei uns. Ich glaube, wir sollten mal diversifizieren. Lass in die Schreibwarenindustrie gehen.
Also
oder
ich glaube,
hat Stabilo gesagt, oh. Ja, also mit Pastellfarben waren wir jetzt wirklich schon echt gut unterwegs. Das Unicorn-Package hat sich auch ganz gut verkauft, aber wir müssen irgendwie nochmal ein höherpreisiges Kundensegment abgreifen. Oder wie war jetzt die Überlegung?
Ich glaube, da haben sich zwei Verzweifelte getroffen.
Ich wette auf irgend so ein Ding. Auf irgendeiner Party, wo sich diese ganzen Eigentümer und Leute treffen oder auf irgendeiner Fashion Week. Ah ja, genau, ich weiß es ganz genau. Irgend so ein Bayer von Dolce & Gabbana und so ein Stabilo-Mäuschen, die sind sich über den Weg gelaufen bei irgendeiner Fashion Week in Dänemark, in Kopenhagen und dann haben sie gesagt, komm, das ist aber eine tolle Idee, die präsentieren wir unseren Chefs.
Weißt du, was mich, ich bin jetzt ja eh nicht so der Dolce & Gabbana-Fan und These, es geht vielen so, dass sie nicht so Dolce & Gabbana-Fans sind. Also von allen Marken, die ja gerade wirklich einen Aufwind bekommen, weil dann die Menschheit irgendwie doch sehr viel Geld hat, ist die Marke ja wirklich der Verlierer. Wenn man mal so überlegt, es gibt Dior, es gibt Chanel, es gibt viele.
Versace.
Ja gut, Versace ist auch eher so.
Schwierig.
Genau, aber viele andere, die gerade wirklich eher gewinnen durch auch Influencers. Dolce & Gabbana gehört nicht dazu.
Nee.
Egal in welcher Bubble man sich befindet.
Die aber auch nicht. Also sie geben sich viel Mühe, aber nachdem rausgekommen ist, unter welchen Bedingungen dieser komische Einkaufsbeutel da von denen produziert wird, haben die auch verloren.
Ja, aber ich finde vor allen Dingen, also diese Stifte, ne? Also warum holt man sich die? Man holt die sich, denken die, weil man sich geil vorkommt, wenn dann Dolce & Gabbana auf dem Textmarker steht. Ist ja schon mal nicht der Fall. Weil
aus
man
Witz.
Ja, ich möchte
aus
kurz
Witz.
Sagen, wie
das Geschenkartikel, genau? Einfach aus Fun.
Ja, ich möchte kurz sagen, man hält ja diese Stifte auf eine gewisse Art und Weise, wenn man Text markiert. Ne? Da ist doch der Finger über dem Logo. Das heißt, man sieht einfach auch noch nur dieses Zebra-Gepard-Muster.
Ja, Moment, aber dafür hast du ja die drei anderen Stifte aus dem Viererpack, die dann drumherum liegen können. Du kannst ja nicht vier Stifte gleichzeitig halten. Also du machst ja schon noch dann Product Placement, wenn du mit einem Stift schreibst und die anderen liegen so dekorativ in der Gegend rum, sodass jeder sehen kann, dass du es hast.
Die liegen bei Starbucks dann aber auf dem Tisch, meinst du?
Ja.
Ah, okay. Nee, bei mir war sowas immer Mäppchen, ich oldschoolige Olle.
Ja, aber vielleicht gibt's aber dann noch irgendwie Mäppchen von Van Dutch. Und da können dann die Dolce & Gabbana Stabilos rein.
Ja, also gefällt mir äußerst gut. Also ich muss ja sagen, das Einzige, was ich daran schön finde, ist die Verpackung. Diese große Verpackung. Da muss ich noch sagen, kann ich, also ist jetzt gar nicht mein Style so, ist nicht mein Geschmack. Aber dem kann man ja noch irgendwas abgewinnen. Wären da jetzt Tassen drin oder so? Aber doch nicht ein Stabilo-Textmarker. Also da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, wie du gesagt hast, da muss es irgendwie mit zwischenmenschlich seltsamen Dingen was zu tun haben. Anders ist das nicht zu erklären.
Oder irgendwer hat eine Wette verloren.
Ja, das wäre wenigstens noch einigermaßen mit Würde.
Ja.
Ja,
ja schön. Also ich werde mir die Stifte nicht kaufen. Möchte ich an der Stelle nur mal sagen, falls sich jemand genötigt fühlt, mir krasser Influencerin die schicken zu wollen, lass es einfach sein.
Das ist schade, weil ich habe sie jetzt halt gerade eben schon für Weihnachten, wollte ich dir mal nicht zukommen lassen.
Ja. Dann
werde ich das stornieren müssen in der
Am
Tat.
Ende des Tages war das einfach nur so ein krasser, nicht Scam, sondern einfach nur so für die LinkedIn-Bubble, so eine News. Natürlich nicht, also natürlich gibt es das Produkt, aber einfach nur für die LinkedIn-Bubble, dass sie sich darüber das Maul zerreißen kann. Und dann kaufen die sich jetzt trotzdem alle die Dinger und posten das dann so als Joke.
Ich habe so einen Tipp umsonst, ümmesünds,
wie
man hier in Köln sagt. Warum, bitte, machen die denn nicht eine geile Kooperation mit Pantone?
Gab es das nicht schon?
Weiß ich nicht, aber du und ich können uns nicht mehr...
Super.
Ja. So, und wenn das jetzt umgesetzt wird, ich schwöre euch, ich verklag euch. So, das nur so als kleine Androhung noch.
Ja, so. Ja, stimmt.
Ja, das wäre nämlich cool. Damit hätte man die ganzen kreativen Menschen komplett abgeholt. Das heißt, es wäre ein maximaler Zielgruppenfit an der Stelle. Und du und ich würden das vielleicht auch kaufen. Wir zwei Loser werden das vielleicht auch kaufen.
Ich weiß das nicht. Aber ja, theoretisch, also ich glaube, wenn ich mal wieder Zeit finden würde, um auch wirklich mit der Hand Dinge aufzuschreiben, damit ich sie nicht vergesse, was ich ja nicht tue, weil ich vergesse, dass ich mir sie aufschreiben sollte, dann würde ich vielleicht auch Panettone Textmarker benutzen.
Mhm. Also ich glaube, das wäre ehrlich gesagt ein größerer Fit als diese Kooperation. Naja.
Okay, abgehakt, next.
So viel dazu. Ja, also genau, dann gibt es noch, ach, ich finde das jetzt irgendwie vor dem Hintergrund mit diesem Nike-CEO schon fast langweilig. Der war halt mal Praktikant und ist jetzt CEO. Ist eigentlich auch so wie in jedem Unternehmen.
Also der war halt einfach gefühlt 50 Jahre bei Nike.
Richtig, er war 50 Jahre bei Nike und dann passiert ja genau, das möchte ich jetzt auch mal kurz sagen, es langweilt mich. Also LinkedIn langweilt mich ja wirklich dieses Jahr extrem. Ich habe gar keine Lust mehr, irgendwas zu posten, weil alles sich wiederholt. Sondern ist es immer wie folgt. Das ist der schlaue Mensch. Der detectet die Story, ja, und macht daraus einen Post, der geht viral. So, und dann gibt es die finde ich ganz schwierig, die grappen sich das Thema und schlachten das aus. Mhm. Und die kriegen auch noch viel Reichweite, weil der erste virale Post nicht zu jedem durchgedrungen ist. Mhm. Und dann gibt es die, das kann man auch auf Marken übertragen, das ist nicht nur auf Personen bei LinkedIn bezogen, die kopieren das dann auch nochmal. Und ich würde am liebsten noch schreiben, du langweilst mich. Das ist wirklich jedes Mal dann diesen LinkedIn-Verlauf der unterschiedlichen Stationen. Yo, wir haben es jetzt mitbekommen. Cool.
Aber um auf den Nike-CEO zurückzukommen, wie heißt es denn jetzt eigentlich? Nike?
Ach, ich weiß es doch auch nicht.
Nike.
So. Nike.
Da war ja eben die These, also jetzt ist der aktuelle CEO seit 50 Jahren im Unternehmen, was wirklich bewundernswert ist, hätte ich niemals ausgehalten. Aber der CEO...
Ich auf jeden Fall nicht.
Sämtliche Conspiracy Theories, Verschwörungstheorien auf insbesondere TikTok sagen ja, dass der letzte Nike-CEO freiwillig gegangen ist, weil er in irgendeiner Form verbandelt ist mit P. Diddy, mit Sean Combs.
Was? Wenn das nicht mehr die perfekte Brücke zum nächsten Thema ist.
Ja, ja. Falls ihr euch noch erinnern könnt, es gab mal einen Rapper, der hieß Puff Daddy, dann hieß er P. Diddy, eigentlich heißt er irgendwie Sean Combs. Der war insbesondere in den 90ern und in den frühen 2000ern extrem erfolgreich und dann hatte er auch mal eine Sendung hier und da auf MTV und also auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, TV-Character bei Castingshows in der Jury und so weiter und so fort. Und dann wurde es ein wenig stiller um ihn und jetzt plötzlich ist es sehr, 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 sehr laut um ihn seit einigen Wochen, seitdem nämlich gegen ihn Anklage in 3 verschiedenen Fällen gegen ihn erhoben wurde. Der Mann sitzt aktuell im Metropolitan Detention Center in New York, was sowohl der schlimmste Knast ist, den man sich an der Westküste irgendwie da vorstellen kann. An der Ostküste. Und zweimal wurde er abgelehnt, ihn auf Kaution, die auf 50 Millionen Dollar raufgesetzt wurde, freizulassen.
Hattest du das nicht so in der Portokasse? Ob du das nicht so hattest in der Portokasse, um ihm da mal einen Gefallen zu tun?
So im Portemonnaie. Nein, das war ja sein Vorschlag, 50 Millionen Dollar Kaution. Aber die Richterin hatte gesagt, nope, kannst du vergessen.
Ja, ja, aber ansonsten hättest du es gehabt, ne? Also
ansonsten hätte ich es natürlich gehabt. Aber selbstverständlich, wer sich Deutsche Gabbana Stabilus leisten kann, der kann sich auch eine 50 Millionen Kaution leisten.
Und hat einen guten Zweck, ne? Muss man auch sagen.
Ja, also also wenn man sich damit beschäftigt, ich würde das nicht empfehlen, weil insbesondere, wenn man sich auf TikTok mit der Thematik beschäftigt, ist ein ganz furchtbares Rabbit Hole und man kann dann auch Realität und Fiktion ganz schnell nicht mehr auseinanderhalten. Es wird ihm vorgeworfen, dass er seine Firmen, die er hatte, für illegale Zwecke genutzt hat. Es wird ihm Menschenhandel vorgeworfen.
Sexhandel, Erpressung, illegale Geschäftsführung, organisierte Kriminalität.
So ist das, weil der P. Diddy früher sehr, sehr gerne gefeiert hat und diese White Parties, wie sie hießen, wo alle weiß angezogen waren, dann in Freak-Offs.
Wie im Robinson-Club.
Ich wollte es gerade sagen. Also seine Robinson-Club-Partys, dann irgendwann übergingen in sogenannte Freak-Offs.
Süß.
was nichts anderes war als normale Party, alle kommen in Weiß mit ihren Kindern, dann müssen die Kinder irgendwann zur Nanny, alle gehen weg, alle nehmen irgendwelche Substanzen oder werden mit Substanzen versetzt, obwohl sie es vielleicht nicht wollen oder nicht wissen. Und dann gibt's jede Menge, wie heißt das nochmal, Dingenskirche mit Anfassen.
Ringelpiez mit Anfassen.
Ringelpiez mit Anfassen. Und der PDD hat da offensichtlich öfter mal gerne die Kamera draufgehalten, um viele dieser sehr, sehr, sehr berühmten Menschen, die dort bei diesen Partys waren und auch irgendwelche versauten Sachen gemacht haben, eventuell erpressen zu können im Nachhinein.
Richtig.
Und so, und diese diese Freak-Off-Filmchen, die werden auf dem Schwarzmarkt oder im Darknet mit bis zu 500 Millionen Dollar gehandelt.
Die hättest du dann auch nicht mehr, ne?
Die hätte ich auch nicht mehr und ich glaube, ich möchte auch so ein Videotape nicht haben. Und das, genau, also was wirklich krass ist an der Sache, es geht dann ja ganz schnell nicht nur mehr um diese eine Person, also um P. Diddy und seine vermeintlichen Opfer, sondern es geht dann auch ganz schnell.
Also so kam das Ganze ja vielleicht das noch als Info richtig ans Licht, weil seine Ex-Freundin Cassie Ventura im November 2023 eine Klage wegen sexueller Gewalt und Missbrauch gegen ihn erhob. Ne? Also das war ja sozusagen der Ursprung.
Mhm. Genau, richtig. Da war er ja schon im Rampenlicht und da wurde schon über ihn gesprochen. Und parallel dazu ermittelte die ganze Zeit die Staatsanwaltschaft und jetzt ist er halt eben in Untersuchungshaft. Und was ich noch sagen wollte, das Ganze zieht dann immer größere Kreise und dann geht's ja nicht nur um PDD, sondern auch um seine Kumpels und Freunde. Und wer jetzt gerade im Fadenkreuz ist, dieser ganzen Diskussion, sind Jay-Z und seine Frau Beyoncé. Jay-Z und Beyoncé haben insgesamt in den letzten 7 Tagen über 4 Millionen Follower auf Instagram verloren. Was bei Beyoncé nicht so schlimm ist, weil die hat ja irgendwie, ich weiß nicht, 100 Millionen irgendwas Follower. Aber Jay-Z hatte halt irgendwie 5 Millionen und hat jetzt noch 900.000 oder 800.000, was richtig krass ist.
Da sinkt der Tausender-Kontaktpreis, ne?
Ja, da ist dann, kann der als Influencer für Stabilo Deutsche Cabana leider nicht mehr eingekauft werden. Das lohnt sich schnell mehr. Aber es ist auf jeden Fall sehr faszinierend, das Ganze sich anzugucken. Ich werde wahrscheinlich, wie damals bei Johnny Depp und Amber Heard, dann sehr gespannt beim Gerichtsverfahren das alles verfolgen. Vielleicht wird es ja öffentlich gemacht, weil eigentlich müsste es öffentlich gemacht werden. Die Begründung damals bei Johnny Depp war ja, dass es öffentliches Interesse ist.
Das ist hier auch.
Und ist es, würde ich sagen, in diesem Fall auch.
Es gibt ja auch viele Bilder von diesen White Parties, möchte ich noch kurz hinzufügen.
Ja, aber an einer White Party ist ja erstmal nichts verwerflich. Also zeig mir bitte einen Prominenten oder insbesondere prominenten Rapper, der nicht ausschweifende Partys feiert, auf denen es auch mal ein bisschen Dollar zugeht. Ich glaube, das kann man ja niemandem vorwerfen. Wo viel Geld ist, ist viel...
Ist viel White Party. Das ist
viel White Party.
Das muss man so sagen. Nee, das weiß ich. Aber nichtsdestotrotz gilt es natürlich jetzt, und das ist auch, stelle ich mir gar nicht mal so einfach vor, bei diesen ganzen Bildern, da sieht man ja auch Leonardo DiCaprio und so, ne? Also da sind wirklich ganz spannende Leute drauf zu sehen, dann auseinander zu dividieren, an welcher Stelle war die Party ein bisschen more freak off und an welcher ein bisschen weniger. Und jetzt kann das natürlich auch alles Zufall sein, aber es gibt ja auch so welche, wie zum Beispiel Usher, der jetzt seinen Twitter-Account gelöscht hat.
Nee, der hat nicht den Twitter-Account gelöscht, sondern den gesamten Verlauf.
Ja, genau. Er sagt ja, er ist gehackt worden.
Natürlich.
Natürlich. Das wollen wir der Vollständigkeit halber hier noch einmal sagen. Und bei der Sängerin Pink ist es auch so, dass sie den Account gelöscht hat. Das lassen wir jetzt an der Stelle einfach mal so stehen. Fakt ist auf jeden Fall, bei ihm brennt der Busch.
Ja. Und jetzt wird gefühlt alles, was in diesem Zeitraum an Liedgut entstanden ist, zum Beispiel diverse Justin Bieber-Lieder, der auch mal auf so eine Party eingeladen wurde, wurde von Usher mitgebracht zu einer PDD-Party und scheint die Geschehnisse auf so einer Party in irgendeinem Song verarbeitet zu haben. Auf jeden Fall gehen jetzt diese ganzen TikTok-Detektive hin und versuchen alles Mögliche zu deuten, was an Liedern und so in der Zeit entstanden ist. Und es wird alles interpretiert. Es ist auf der einen Seite total unterhaltsam und auf der anderen Seite finde ich es auch gerade wahnsinnig anstrengend, weil ich einfach nur ganz gerne wissen würde, was war jetzt an der Sache wirklich dran, ne? Also was so eine Ermittlung, eine wirkliche Ermittlung ergibt, das finde ich spannend. Und alles andere ist so, ja, ne, da haben jetzt ganz viele Leute ganz viel zu erzählen.
Ja, es gibt ja auch eine Diddy-Hotline.
Ach nein.
Ja. Und wo man sich dann natürlich melden kann, wenn man auch eine unschöne Erfahrung mit ihm gesammelt hat. Ich formuliere es jetzt mal so.
Oh, das stelle ich mir jetzt aber wirklich schwierig vor, ne? Weil diese ganzen Behörden, die müssen dann natürlich jetzt anfangen zu unterscheiden, okay, richtig, wer springt nur drauf und wer war tatsächlich betroffen.
Ja, und wer, genau, wer hat wirklich was Schlimmes erlebt und wer hat einfach vielleicht auch gerade in den USA ein bisschen Bock, was abzusahen. So, und jetzt rat mal, wie viele Anrufe am Tag da eingehen.
5.000.
Mehr.
50.000.
12.000.
12.000? Ja, das kann ja schon gar nicht sein irgendwie, ne? Ja. Also irgendwann ist ja auch rein quantitativ funktioniert das ja nicht mehr. Ich habe nicht viel Ahnung von Mathe, aber wenn da jeden Tag 12.000 Leute anrufen, ja, ich weiß nicht, wie viele Partys er gemacht hat.
Da wird nicht nur eine Kölner Beamtin vom Rathaus sitzen, das sei gesagt, ne? Naja, und Wayne Rooney, kennt man vielleicht, Fußballer, aus dem englischen Nationalteam, wenn mich nicht sogar alles täuscht, hat ja auch mal eine Partynacht mit PDD ersteigert. Aber da werden die einfach nur Schach gespielt haben oder wie heißt das, Halma oder so.
Ja, genau. Ja. Mensch, ärgere dich nicht.
Ja, und er hat sich halt nicht häufig geärgert. Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist so ein Thema, das ist gerade noch in aller Munde. Was ich allerdings lustig finde mit diesem Justin Bieber-Song, wenn man viel auf TikTok unterwegs ist, da wird das ja gerade dann so ausgeschlachtet. Oh nein, wir haben ihn alle nicht gehört. Was wollte er uns denn sagen mit den Lyrics und so? Und das Lustige ist, das hat man halt vor x Monaten auch schon gesagt. Und hat ihm gesagt, nein, er war einfach immer schon überfordert mit seiner Bekanntheit. Und wo ich mir denke, so sind halt Lyrics. Man kann sie halt auf ganz vieles beziehen. Ne? Also du, das kannst du jetzt bei, keine Ahnung, alle meine Entchen kannst du bestimmt auch auf irgendeine Art und Weise interpretieren. Also manchmal denke ich mir auch, boah, Menschen sind auch wirklich ein bisschen schwierig, ne?
Ja, sind sie. Also grundsätzlich und immer.
Mhm. Ja, ja. Also da vielleicht mal so ein bisschen Selbstdistanz einnehmen, wird dem einen oder anderen ganz gut stehen.
So, sind wir jetzt durch?
Ach, ich möchte noch ganz kurz darüber sprechen, dass, nachdem wir jetzt die letzten 10 Jahre gesagt haben, dass Elon Musk der Beste ist auf der Welt,
ja,
und seine Autos auch, wir jetzt sagen, mein moralischer Kompass widerspricht dem extrem, wenn jemand einen Tesla sich kauft.
Weil der Elon den Donald Trump unterstützt?
Richtig. Und weil ja jeder, der sich einen Tesla kauft, nicht das Auto gut findet, sondern Elon Musk. Ist ja Logo.
Klar. Man hat kein Interesse an einem Elektroauto, sondern man kauft sich quasi diesen Merch von Elon Musk, dieses Auto-Merch, ja, weil man Elon Musk gut findet. Das ist, ja, wir haben sowas gelesen in einem Post. Steile These von einem bekannten oder ehemals bekannten größeren Tech-Blogger.
Sagen ja auch viele, war jetzt ja nicht nur der, ne, war einfach nur der Aufhänger.
Ja, ich meine, Elon Musk ist und bleibt eine streitbare Person.
Das steht ja außer Frage.
Und das ist auch gut so. Ich glaube, wenn man zwischen Genie und Wahnsinn ist ja die Trennlinie immer ganz hauchdünn.
Sieht man bei uns, ja.
Ganz schmaler Grad. Bei uns ist das in Personen aufgeteilt. Du bist eher so Genie, ich eher so Wahnsinn.
Ja, da kommt drauf an, wie man fragt, glaube ich.
Ja, kann auch gut sein. Nun, aber ja, also ich habe jetzt heute erst noch irgendeinen Artikel gelesen oder gesehen, war vielleicht nur ein buntes Bildchen dabei. Wenn ein Bildchen dabei war, habe ich es auf jeden Fall gesehen. Da ist der Elon ganz verzückt herumgehüpft hinter dem Donald Trump und hat gejubelt auf einer Bühne, weil er den so toll findet.
Ah ja.
Nun.
Ja, kann man einfach mal so stehen lassen, würde ich sagen. Ja, also wenn ihr noch andere Themen habt, zum an die Birne packen, immer gerne her damit.
Ja.
Weil wir zerfetzen sie wahnsinnig gerne hier in diesem Podcast.
Yes, apropos Podcast, bewertet unseren gerne. Wir freuen uns immer sehr über positive Bewertungen. Wenn ihr Themen habt, schickt sie rum. Wenn nicht, dann lautet Sinn. Ich glaube, das war's jetzt für die erste Folge nach unserer Päuschen.
Ja. Ne? So. Ansonsten machet gut, schwingt den Hut.
Jojo.
Und bis in 18 Wochen.
Alles klar. Tschüss. Tschüss.